Und zwar beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir uns überlegt haben, mit dem virtuellen Adressraum. Das heißt also, wo wir uns ja angeschaut haben, wir haben ja den physischen Speicher. Mit dem physischen Speicher sind ja allerlei Randbedingungen oder allerlei Beschränkungen verbunden. Das heißt, von der Speichergröße, die ja typischerweise erheblich kleiner ist als der Speicherplatz, den Sie normalerweise auf der Festplatte zur Verfügung haben. Und deshalb hat man ja auch, um diese Einschränkungen zu überwinden, hat man ja dann die virtuelle Speicheradressierung eingeführt und dann jeweils eine Abbildung von der virtuellen Speicheradressierung beziehungsweise von der virtuellen Adresse auf die physische Adresse durchgeführt. Und dafür verwendet man ja diese Seitenkacheltabelle, in der die Zuordnung von virtueller Adresse zu physischer Adresse dann erfolgen kann. Die Seitenkacheltabelle ist typischerweise prozessspezifisch und das heißt, jeder Prozess hat eine Seitenkacheltabelle. Und wir können uns jetzt mal anschauen, wie so eine Seitenkacheltabelle, was die alles an Informationen beinhaltet. Die hat eine Menge von Seitendeskriptoren drin. Und zwar für jede Seite gibt es einen Seitendeskriptor. Und hier habe ich mal so eine Reihe von Informationen, die in so einem Seitendeskriptor drinsteht. Das eine ist hier, sind die Zugriffsrechte. Das heißt, man kann eine Seite definieren, ob sie ausführend ist, ob man nur lesend drauf zugreifen kann oder ob man auch schreibend drauf zugreifen kann. Und man könnte beispielsweise jetzt hergehen und könnte eine Seite, in der Programmcode drin ist, kann man sagen, okay, diese Seite, die darf man entsprechend ausführen. Und darf sie aber nicht verändern mit Schreibzugriffen. Wir könnten auch eine Seite haben, wo wir Konstante drin haben. Und diese Konstante, auf die darf man lesen zugreifen, aber man darf sie nicht verändern. Und bei jedem Zugriff von der CPU würden diese Zugriffsrechte auf die Seite überprüft werden. Und wenn man also jetzt beispielsweise mit einem Schreibbefehl auf eine Seite zugreifen würde, die nur lesend erlaubt ist, dann würde man entsprechend einen Speicherfehler zurückbekommen und der Befehl würde nicht ausgeführt werden. Dann hat man hier eine Information, ob die Seite existent ist oder nicht. Und wenn Sie dran denken an unsere Speicherlayout, dann hat man ja den Keller, der von hinten her wächst. Vorne hat man so die Konstanten, die wir da hatten. Und dann hat man ja hier in dem Teilbereich, wächst es in die andere Richtung, die Halde oder ein Heap. Und jetzt ist natürlich so, wenn das ein sehr großer Adressraum ist, dann kann es sicherlich sein, dass hier eine ganze Menge von Seiten gibt, die hier gar nicht existent sind, weil man sie gar nicht braucht. Und gerade wenn Sie jetzt beispielsweise denken an 2 hoch 64, dann ist so, dass hier ein relativ großer Teil gar nicht existiert. Und wenn eine Adresse verwendet wird auf eine Seite, die nicht existent ist, dann gibt es einen Speicherschutzalarm. Also hier würde auf jeden Fall ein Speicherschutzalarm und würde entsprechend der Prozessablauf unterbrochen werden. Dann hat man hier die Seite geladen. Das ist etwas, wo dann drin steht, ob die Seite gerade im Arbeitsspeicher drin ist und ihr eine Kachel zugeordnet ist. In dem anderen Fall ist so, dass zwar die Seite existent ist, also hier nicht geladen, würde heißen, hier Seite auf Festplatte. Und der Zugriff würde jetzt bedeuten, dass natürlich jetzt das Betriebssystem die Seite von der Festplatte reinholt in den Arbeitsspeicher. Weil klar, man möchte ja hier den entsprechenden Zugriff durchführen. Wenn die Seite geladen ist, dann klar ist die Seite im Arbeitsspeicher drin und der Zugriff kann sofort erfolgen. Im anderen Fall, wenn sie nicht geladen ist, aber existent, dann würde das bedeuten, man müsste den Ablauf unterbrechen vom Prozess, geht auf die Festplatte, holt die Seite rein in den Arbeitsspeicher und dann würde der Zugriff erfolgen. Da habe ich danach noch mal eine Zeichnung, wo man das konkreter auch sieht. Dann hat man hier zwei so Bits, Zugriffsbit und Veränderungsbit. Zum Beispiel kann man natürlich beim Zugriff auf die Seite dieses Bit setzen. Und das ist dann relevant, wenn Sie beispielsweise dran denken, wir wollen eine neue Seite laden, aber der Speicher ist voll. Ich muss eine Seite rauswerfen und die auf den Hintergrundspeicher, das heißt auf die Festplatte, verdrängen. Und da geht es natürlich immer so die Frage, welche Seite verdränge ich? Eine Seite, auf die man normal gerade zugreift, das wäre ja nicht gerade das Ideale, die jetzt rauszuwerfen, weil unter Umständen beim nächsten Befehl brauche ich die schon wieder. Also würde man möglicherweise eine Seite auf den Hintergrundspeicher verdrängen, auf die gerade nicht zugegriffen wurde oder längere Zeit nicht zugegriffen wird. Und da verwendet man typischerweise das Zugriffsbit und wir werden danach sehen mit einigen Strategien, da gibt es Kombinationen mit einem Zähler, das heißt also die Kombination Zugriffsbit und Zähler, da hätte man dann möglicherweise Informationen darüber, welche Seite verdrängt werden soll. Das heißt also hier setzen Zugriffsbit relevant für Seitenersetzung, also relevant für Verdrängung von Seiten. Und das nächste spielt auch eine Rolle, das Veränderungsbit. Weil, wenn Sie jetzt dran denken, Sie verdrängen eine Seite und diese Seite wurde verändert, dann müssen Sie natürlich diese Seite vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte schreiben. Weil sonst, wenn Sie das überschreiben, geht Ihnen ja die Information verloren. Jetzt kann es natürlich sein, ist es ja sehr viel schneller, wenn Sie möglicherweise eine Seite verdrängen, die nicht verändert worden ist. Weil wenn sie nicht verändert worden ist und nicht modifiziert worden ist, dann heißt es ja, auf der Festplatte ist der aktuelle Stand von der Seite. Und wenn Sie jetzt hier so eine Seite auswählen für die Verdrängung, die nicht modifiziert worden ist, dann brauchen Sie nichts über den Speicherbus transferieren. Und wenn man sich daran denkt, dass möglicherweise eine Seite 4K oder 16K oder auch 32K groß ist, dann sparen Sie sich natürlich sehr viel an Transfer. Also hier verdrängen einer nicht modifizierten Seite erfordert keinen Transfer ASP Festplatte. Weil auf der Festplatte, das heißt also im Swap-Bereich, ist natürlich der aktuelle Stand. Und diese beiden Bits, Zugriffsbit oder Veränderungsbit, die verwendet man natürlich bei den Veränderungsalgorithmen und nutzt die bei der Entscheidung, welche Seite soll man verändern und welche nicht. Jetzt gibt es hier noch ein paar Probleme mit der Seitenadressierung, die wir uns anschauen können. Und ein Problem ist natürlich die Größe der Seitenkacheltabelle. Und zwar denken Sie dran, Sie haben einen 32-Bit-Adressraum, Sie haben eine Seitengröße von 4K. Sie haben hier circa eine Million Seiten pro Prozess. Und das heißt natürlich, dass Ihre Tabelle dementsprechend groß ist. Und die Größe und so ein Deskriptor, das sind ja nicht nur ein paar wenige Bit, sondern wir haben ja vorher gesehen, was man an Informationen reinpackt und zusätzlich steht ja auch die Kachelnummer mit drin. Das heißt also hier so ein Seitendeskriptor, der hat mindestens 4 Byte. Typischerweise hat er immer mehr Byte als wie nur diese 4. Und er hat 16 oder 32, also zum Teil 8 Byte, 16 Byte und möglicherweise sogar mehr, je nachdem, wie viel Information drin steckt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dann werden die Tabellen natürlich ganz schön groß, die hier notwendig sind. Was man da jetzt macht, ist so, dass Sie hierher gehen und mehrstufige Tabellen einführen. Und zwar diesen Seitenanteil, das ist ja jetzt hier unser Seitenanteil. Und den unterteilt man jetzt wieder in 2 verschiedene Ebenen, nämlich hier einen Seitenanteil der ersten Ebene und einen Seitenanteil der zweiten Ebene. Das heißt also, man filtert den ersten Anteil raus, nimmt den als Index für eine, sage ich mal, Oberseitenkacheltabelle, hat daraus die Adresse von der unteren oder von der Seitenkacheltabelle der zweiten Stufe, also hier SKT erste Stufe, SKT zweite Stufe. Da steht eine Adresse drin, die Anfangsadresse für die Seitenkacheltabelle der zweiten Stufe. Dann nehme ich hier wieder den Index, den zweiten Index her und verwende den, um den entsprechenden Deskriptor hier anzusteuern. Da habe ich natürlich jetzt nicht die Deskriptoren drin, wie Zugriffsbit oder wie Zugriffsschutz, sondern die beziehen sich ja dann auf der Seite und die sind hier drin. Das heißt, der Deskriptor hier und die Größe des Deskriptors hier und die Größe des Deskriptors hier sind nicht notwendigerweise gleich und sind typischerweise unterschiedlich. Hier packe ich typischerweise mehr an Informationen rein. Und man könnte sich jetzt auch vorstellen, wenn man so den Speicher hernimmt von einem 32-Bit-Adressraum, könnte man natürlich sagen, ich habe hier immer so 32 MB Megabit auf der ersten Stufe, Megabyte auf der ersten Stufe. Und dann könnt ihr natürlich sagen, okay, auf der zweiten Stufe habe ich 256 Kilobyte, dann hier 256 und so weiter auf der zweiten Ebene. Und hier wird es wieder weitergehen mit den 32 Megabyte. Das heißt also, hier auf der Ebene hat man so die Oberseiten von 32 Megabyte. Hier auf den unteren hat man dann immer 256 Kilobyte an Seitengrößen. Und das würde natürlich bedeuten, wenn ich hier einen 32-Bit-Adressraum habe, dann komme ich natürlich hier mit 128 Seiten aus. Und diese 128 Seiten, die kann ich natürlich permanent im Arbeitsspeicher natürlich halten. Wenn man sich anschaut, was Linux verwendet ein dreistufiges, das heißt nicht nur 2 Stufen, sondern ich habe hier 3 Stufen an Seitenanteilen und damit ist jede virtuelle Adresse aus 4 Teilen aufgebaut. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe und dann den Offset innerhalb von der Seite. Wobei, das werden wir danach noch sehen, bei Linux kann da die Ebene der Mitte, in der Mitte kann fehlen. Und zwar, Linux wurde ursprünglich natürlich ausgelegt für 64-Bit-Adressierung und Linux läuft natürlich auch in einer 32-Bit-Adressierungsumgebung. Wenn ich eine 32-Bit-Adressierungsumgebung habe, dann fällt der mittlere Teil weg. Gut, das ist mal eine Möglichkeit, um mit der Größe von den Seitenkacheltabellen umzugehen. Und da kann es natürlich passieren, dass hier beispielsweise SKTs der zweiten Stufe, dass die auf die Festplatte ausgelagert werden. Und dagegen die obersten Ebene, das ist etwas, was Sie typischerweise immer im Arbeitsspeicher drin haben. Das kann sein, wenn Sie hier beispielsweise einen Teil haben, wo Ihr Programm die Initialisierung und so weiter durchläuft, dass das nach dem Durchlaufen nicht mehr benötigt wird. Die entsprechenden Seiten werden in den Swap-Bereich ausgelagert und dann kann es natürlich sein, mit der Zeit werden dann auch die Seitenkacheltabellen von diesen ausgelagerten Seiten auch ausgelagert und nur bei Bedarf wieder reingeholt. Die zweite war ja so die schnelle Umrechnung, weil wir haben ja gesagt, bei jedem Zugriff, bevor das Ganze auf den Bus geht, auf den Speicherbus, muss die virtuelle Adresse umgerechnet werden in eine physische Adresse. Und dazu verwendet man natürlich diese MMU, diese Memory Management Unit. Und die hat natürlich hier diesen Lookaside-Buffer, wo dann jeder Seitennummer eine entsprechende Kachelnummer zugeordnet wird. Und da ist so, dass assoziativ drauf zugegriffen wird. Das waren früher in der großen Ordnung von 16 oder 32 Einträgen. Jetzt können Sie natürlich, nachdem der Speicher billiger ist, können Sie natürlich sehr viel größere TLBs haben, ob mit 256 oder 512 oder sogar 1024 Einträge. Punkt ist aber so, dass das immer dem Prozess zugeordnet ist. Wenn ich beim Ablauf einen Prozesswechsel habe, dann muss ich natürlich wieder meinen TLB, also meinen Translation oder Lookaside Buffer, den muss ich natürlich wieder neu aufbauen, weil das ja immer prozessspezifisch ist. Ein anderer Punkt ist so mit den Varianten, was Sie typischerweise finden. Als Regelfall, das ist genau das hier. Das ist der Regelfall und zwar Aufführen aller Seiten. Also hier aller Seiten. Und das heißt natürlich existent, nicht existent. Die sind alle drin. Dann natürlich geladen, nicht geladen, die sind auch drin. Das heißt also, ich habe meine Seitentabelle ist natürlich sehr groß. Aber wir haben ja schon gesagt, wir können ja mit dieser Mehrstufigkeit arbeiten. Es gibt andere Varianten, wie man das implementieren könnte, und zwar prozessspezifisch assoziativ. Und zwar, man nimmt hier nur die geladenen Seiten auf. Also hier, ja, nur geladene Seiten. Und dann muss ich natürlich in meine Seitenkacheltabelle nicht nur die Kachelnummer aufnehmen, sondern ich muss ja die Seitennummer aufnehmen. Die Seitentabelle wird natürlich sehr viel kleiner, weil ich habe ja jetzt nur mehr die geladenen Seiten. Die Zuordnung zu den anderen Blöcken oder Seiten brauche ich natürlich eine Tabelle, die dann auf dem Hintergrundspeicher liegt. Aber die Seitenkacheltabelle wird natürlich sehr viel kleiner, und weil ich nur die geladenen drin habe. Andere Möglichkeit ist, ich habe nur eine Seitenkacheltabelle im System anstelle jetzt pro Prozess. Und da könnt ihr natürlich hergehen und könnt ihr hier die Seiten entsprechend der Seitennummer, aber dann brauche ich natürlich die Prozess-ID. meine Seitenkacheltabelle, weil ich weiß ja nicht mehr, wo sie hingehört. Und wenn man den virtuellen Adressraum ja anschaut von einem Prozess, das geht ja immer bei Null los. Das heißt, ein Prozess, der virtuelle Adressraum, der fängt ja nicht irgendwo an, bei 1000 oder 5000 oder so irgendwo, sondern der virtuelle Adressraum pro Prozess geht immer bei Null los und bis zur maximalen Adresse. Und das heißt, ich habe natürlich jetzt halt mehrere Prozesse, die alle die Seitennummer 1 oder 2 oder 3 haben. Und deshalb brauche ich natürlich hier die Prozess-ID, damit man weiß, wo das hinkommt. Und die entsprechende Größe von dieser und assoziativ würde heißen, ich nehme die Prozess-ID her, nehme die Seitennummer her und gehe assoziativ in den Speicher rein. Das heißt, in einem Zugriff und versuche herauszufinden, ob die Seite jetzt drin verzeichnet ist oder nicht. Das, was Sie gelegentlich noch finden hier, ist diese invertierte Seitentabelle. Das heißt, die ist global indiziert, aber jetzt hat, und zwar eine Reihung gemäß der Kachelnummer. Das heißt also, ich habe hier die Seitenkacheltabelle und habe hier die Einträge und 0, also das sind hier im Grunde genommen die Kachelnummern. Und dann steht hier natürlich die Seitennummer. Da steht die Seitennummer drin. Aber ich brauche hier wieder die Prozess-ID, weil sonst funktioniert das nicht. Da habe ich eine maximale Größe. Die maximale Größe ist gegeben durch meine maximale Anzahl von Kacheln, die möglich sind. Und damit ist es gegeben durch den maximalen Speicherausbau, den ich gerade in meinem System drin habe. Das heißt, die wächst nicht ins Unendliche, sondern die ist gegeben, wenn Sie 4 Gigabyte drin haben, dann in Ihrem System, dann ist es dadurch gegeben. Und das finden Sie, also diese invertierte Seitentabelle, das ist auch eine Methode, um beispielsweise mit der Größe vom virtuellen Speicher, von der Größe, wie man das hier hat, bei den prozessspezifischen Indexbasierten, das Ganze zu handhaben, weil das natürlich, je größer der virtuelle Adressraum ist, natürlich auch wächst. Und hier sind Sie halt beschränkt durch den physischen Ausbau Ihres Arbeitsspeichers. Aber die Seitendeskriptoren sind natürlich entsprechend größer, weil Sie ja die Prozess-ID natürlich brauchen. Das sind so verschiedene Varianten, die finden Sie am meisten und die vielleicht dann am zweiten, die anderen eher weniger. Gut, das ist mal das. Und jetzt hier Seitenfehlerbehandlung. Da hatten wir ja diese Zugriffsbit und Verdrängungsbit. Und da geht's halt jetzt bloß mal so kurz mal angezeigt, wie der Ablauf so ist. Angenommen, Sie haben hier einen Zugriff. Also hier, es geht darum, dass ich auf eine Seite zugreifen will, die nicht im Arbeitsspeicher ist. Der Ablauf, genau. Jetzt haben wir an sich das Ganze alles drauf. Ich habe hier einen Load-Befehl. M ist die Adresse, auf die man zugreifen will. Die Abbildung findet statt von der virtuellen Adresse M auf die physische Adresse. Man geht hier in die Seitenkacheltabelle rein. Das heißt, die Seitennummer ist ja hier drin. Das ist der Index, um hierher zu gelangen. Da steht aber jetzt drin, die Seite ist zwar existent, aber nicht geladen. Das heißt, was ich hier habe, ich habe einen Page Fault. Der Ablauf dieses Prozesses wird unterbrochen und man springt hier oder führt eine Unterbrechung aus. Das heißt also hier Page Fault ist eine Unterbrechung von P1. Da ist es so, man geht in das Betriebssystem rein und man rettet hier natürlich den Zustand, weil das ja eine Unterbrechung ist, der Zustand von dem Prozess wird gerettet. Also die Register, das Programm Statuswort und so weiter, das wird alles gerettet. Dann ist es so, dass die Seitenfehlerbehandlung im Betriebssystem anläuft und man holt sich jetzt halt hier vom Hintergrundspeicher, das heißt vom Swap-Bereich, das ist genau der Swap-Bereich, holt sich jetzt den Inhalt der Seite und lagert den dann entsprechend in eine freie Kachel ein. Wenn die Kachel nicht frei war oder keine Kachel frei war, dann muss natürlich diese Seitenfehlerbehandlung zunächst eine Seite rauswerfen und hier entsprechende Seite identifizieren. Wenn das alles erledigt ist, dann wird hier der Block eingelagert, dann wird hier der Eintrag aktualisiert, dass hier die Seitennummer entsprechend eingetragen wird und dann ist es so, dass der Prozess fortgesetzt werden kann. Punkt ist aber so, dass es nicht notwendigerweise gleich stattfindet, sondern das kann sein, dass dieser Prozess entsprechend wieder rechenwillig gesetzt wird und wird dann wieder ausgewählt, wenn er wieder drankommt. Aber was erneut ausgeführt wird, ist genau dieser Befehl, dieser Maschinenbefehl. Das heißt also hier, das Ganze wird zurückgeschraubt auf den Beginn des Befehls und man führt diesen Befehl wieder neu aus. Und da kann es natürlich sein, dass hier der entsprechende, dass man im Grunde genommen den Befehl wiederholen muss, weil wenn jetzt der Prozess verdrängt worden ist, oder nicht verdrängt, sondern der war ja jetzt nicht mehr rechnend, sondern gerechnet hat das Betriebssystem, der wird wieder rechenwillig gesetzt und da kann es sein, dass zwischendrin ein anderer Prozess drankommt und deshalb kann es auch passieren, dass dieser Befehl wieder erneut vom Arbeitsspeicher in die entsprechenden Register natürlich geholt wird. Und weil wenn man sich überlegt, beim Verdrängen, wenn ich hier eine Seite habe, die 256 Kilobyte ist, das dauert ja doch eine gewisse Zeit, bis ich hier entsprechend diese Information vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte transferiere. Und der Bus hier, das ist ja nicht der Speicherbus, sondern das ist ja dann, je nachdem was es ist, USB oder PCI oder je nachdem, wie die Festplatte dranhängt, das dauert natürlich doch wieder eine ganze Zeit. Und hier muss dann der Zustand wieder von dem Prozess geladen werden. Und der nächste Punkt, der uns hier mal kurz interessiert, das sind so Seitenverwaltungsstrategien. Und da gibt es drei unterschiedliche Aspekte, die uns hier interessieren. Nämlich einmal die Ladestrategie, die Platzierungsstrategie und die Seitenverdrängungsstrategie. Und das sind so die drei wichtigsten strategischen Aufgaben. Die Ladestrategie. Welche Seite soll man laden? Und es gibt diese Einzelseitenanforderung, das heißt On Demand. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wir haben einen Zugriff auf eine Adresse. Die Adresse liegt in einer Seite. Die Seite ist im Swap-Bereich, im Hintergrund auf der Festplatte. Also wird sie geladen. Und das ist genau dieses, was man hier hier auch sagt. Dieses On-Demand, also hier, man spricht hier von Demand-Paging. Das heißt, man lädt die Seiten so, wie man es braucht. Es gibt diese Art von Prefetching. Und zwar ist es so, wenn Sie Windows XP oder auch nachfolgenden anschauen, Sie haben einen Seitenfehler. Und dann lädt man nicht nur die eine Seite, die jetzt gewünscht ist, sondern auch einige Seiten, die dahinter kommen in der Aufschreibung im virtuellen Adressraum. Und zwar, man kann sagen, man geht, also hier wird von der Lokalität im Ablauf ausgegangen. Und zwar, wenn Sie so ein Programm anschauen, dann sagt man, na ja, das geht so der Reihe nach ein bisschen runter und läuft runter. Und wenn man also mal hier ist und braucht eine Seite hier, dann kann man annehmen, dass man wahrscheinlich dann die nächste oder auch übernächste Seite benötigt. Und dann lädt man die auch schon mal gleich mit rein. Weil der Prozessablauf wird sowieso verzögert. Das heißt, also zwischendrin sind sowieso das Betriebssystem beziehungsweise andere Prozesse rechnend. Also holt man schon mal den anderen Prozess rein, die anderen Seiten rein und hat dann keine Seitenfehler mehr, weil die Seiten ja dann schon im Arbeitsspeicher drin sind. Und das ist natürlich etwas, das funktioniert nur, wenn man ein Go-To-freies Programmieren hatte. Wenn Sie natürlich jetzt den Befehl Go-To haben und in Fortran oder auch in bestimmten anderen Programmiersprachen gibt es ja diesen Befehl, dieses Programm Statement Go-To. Und Go-To heißt, Sie können kreuz und quer im Programm hin und her springen. Und dann spielt natürlich die Lokalität da keine Rolle mehr, weil Sie eigentlich nie genau wissen, wo Sie jetzt sind. Und das ist so eine Möglichkeit, auch mit dem Prefetching einfach schon vorneweg Seiten zu laden und die schon zur Verfügung zu stellen. Der andere Punkt ist diese Platzierung. In welche Kachel kann man eine Seite laden? Es gibt keine Einschränkung. Das heißt, Sie können das hinladen, wo Sie wollen. Und ob das die Kachel 0 oder die Kachel 1 oder die Kachel 1000 ist, Sie können Seiten beliebig reinladen. Und die Überprüfung auf Nullpointer, die machen Sie typischerweise bei der virtuellen Adresse. Das heißt, Sie machen das nicht auf der Überprüfung der physischen Adresse, sondern Sie machen das auf der virtuellen Adresse. Und das heißt, Sie können das überall hinladen. Und deshalb möchte man natürlich uniforme Realisierungskonzepte. Und da passt es natürlich, wenn die Seite genauso groß ist wie die Kachel. Weil dann haben Sie keine Einschränkung. Also hier gleiche Größe, sehr vorteilhaft. Das nächste, was wieder doch mit einem größeren Aufwand verbunden ist, ist diese Seitenverdrängung. Und die Seitenverdrängung spielt ja dann eine Rolle, wenn Sie beispielsweise eine Seite in den Arbeitsspeicher laden wollen, aber alle Kacheln sind belegt. Das heißt, der physische Arbeitsspeicher ist voll. Und Sie müssen also jetzt eine Seite rauswerfen. Und jetzt geht es natürlich darum, welche Seite würden Sie rauswerfen. Und da spielt natürlich jetzt auch die Lokalität eine große Rolle. Also hier die Berücksichtigung der Lokalität eines eines Prozesses. Das wäre natürlich jetzt so mal ein Punkt, den man da berücksichtigen würde. Und jetzt schauen wir uns mal das an, wie schaut das beispielsweise aus bei der FIFO-Strategie. Das ist eine sehr einfache und da gehen Sie einfach her, first in, first out. Sie haben einfach Informationen darüber, welche Seite kam als erstes, welche Seite kam als zweites, als drittes und so weiter. Hier berücksichtigen Sie natürlich die Lokalitätsmenge überhaupt nicht. Sie berücksichtigen gar nicht, wo sich Ihr Programm gerade befindet. Und die Lokalitätsmengen, wenn Sie mal einfach dran denken, Seiten mit Konstanten, also hier Seiten mit Konstanten und globalen Variablen. Werden anfangs geladen. Das heißt also, die sind Seiten, die sehr früh reinkommen, aber immer wieder verwendet. Und die sind Seiten, die Gift sind für die FIFO-Strategie. Weil natürlich würde das bedeuten, diese Seite, die werfe ich raus und dann irgendwann kurz später wird sie wiederverwendet, dann muss ich es wieder reinholen. Und deshalb ist natürlich so, dass diese FIFO, diese FIFO-Strategie gerade für solche Seiten sehr schlecht ist. Und man könnte natürlich jetzt nochmal sagen, ja, ich mache noch Und sie beachtet auch nicht, welche Seite als letztes verwendet wird. Weil es könnte sein, ich habe als letztes die Anfangsseite verwendet, jetzt kommt eine zusätzliche Seite und ich werfe die Anfangsseite raus, obwohl ich im vorhergehenden Zugriff die Anfangsseite verwendet habe, trotzdem werfe ich sie raus. Weil FIFO kümmert sich nicht um die Historie des Zugriffs. Die Zugriffshistorie spielt keine Rolle, sondern es spielt nur eine Rolle die Ladehistorie. Und jetzt, wenn man sich mal so das eine noch anschaut, und zwar, ich könnte ja sagen, ich erlaube zusätzliche Kacheln für einen Prozess. Und da gibt es so eine Anomalie, wo man eine Situation hat, ich erlaube zusätzliche Kacheln, und trotzdem habe ich mehr Seitenfehler. Und das eine, das ist ein triviales Beispiel. Ich habe also hier die Seitennummerfolge 1, 2, 3, 4, dann 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt habe ich am Anfang habe ich nur drei Seiten drin. Also ich erlaube nur drei Seiten, ich habe nur drei Kacheln. Dann habe ich natürlich hier entsprechend das sind meine Seitenfehler. Hier natürlich, 1 muss ich ja laden, 2 muss ich laden, 3 muss ich laden. Das heißt, hier habe ich schon mal 3 Seitenfehler am Anfang, weil ich habe ja eine leere Umgebung. Dann ist so, dass ich hier auf 4 komme. Ich werfe hier, kommt 4, kommt neu rein. Die 1 wird rausgeworfen. Dann kommt die 1, die ist neu hier. Und ich werfe hier meine 2 natürlich raus. Dann kommt diese 2. Dann lade ich die 2 hier rein und ich werfe die 3 hier raus. Dann kommt die 5. Die 5, lade hier die 5 und werfe hier die 4 raus. Dann habe ich so 1, 2, 5. Dann habe ich die 1, die habe ich noch drin. Die 2, die habe ich noch drin, dann kommt die 3 und dann bei der 3, da werfe ich natürlich jetzt die 1 raus. Und dann kommt die 4 und dann werfe ich hier die 2 raus und dann kommt die 5 ist noch drin. Denn wenn ich das jetzt zusammenzähle, hier habe ich die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe hier entsprechend die 9 Seitenfehler, die ich hier habe. Jetzt habe ich 4 Seiten. Das heißt, ich habe mehr Platz. Ich habe eine Seite mehr, die ich aufnehmen kann. Dieselbe Reihenfolge, natürlich 1, 2, 3, 4. Ich muss ja diese Seiten laden. Da habe ich schon mal 4. Dann kommt die entsprechende 1. Kein Problem, das Ganze ist natürlich drin. Hab die 2, das Ganze ist drin. Kein Problem. Jetzt aber hier bei der 5, da bin ich jetzt bei der 5, da muss ich entsprechend die 1 rauswerfen. Und dann kommt die 1, die kommt hinten wieder rein. Ich werfe hier die 2 raus. Dann kommt hier die 2, dann kommt die hier rein. Ich werfe hier die 3 raus. Dann kommt hier die 3, ich werfe hier natürlich die 4 raus. Dann habe ich die 4 und ich werfe hier die 5 raus und dann habe ich die 5. Und entsprechend werfe ich hier die 1 raus. Und wenn man das jetzt zusammenzählt, habe ich hier die 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich habe einen Seitenfehler mehr, obwohl ich jetzt halt mehr Platz für die Seiten vorgesehen habe. Das heißt, ich habe immer 4 drin anstelle von 3. Trotzdem ging es mir schlechter als wie vorher. Und das ist so eine Anomalie, wo man normalerweise sagt, na ja, wenn ich mehr zur Verfügung stellt, dann bin ich ja auf der besseren Seite. Kann es mal passieren bei einer blöden Folge hier, dass ich schlechter gestellt bin als wie vorher. Wir schauen uns jetzt aber mal, FIFO ist nicht so das Wahre. Und es gibt hier andere Möglichkeiten mit diesem Second Chance. Und zwar, da geht es darum, dass man hier so eine Variante von den FIFO verwendet. Und zwar bei reinem FIFO haben wir ja gesagt, dass uns nur die Ladezeit interessiert. Und da ist es jetzt so, wenn ein Zugriff erfolgt, dann ist es so, dass es wieder ans Ende von der Zugriffsliste gesteckt wird. Das heißt, man tut so, als wie wenn die Seite frisch geladen worden wäre, obwohl sie ja schon drin war, und setzt wieder das Bit auf 0. Und damit ist es wieder am Ende von der Liste. Und wenn man jetzt eine Seite ausladen will, dann geht man natürlich hier von vorne von der Liste, das ist ja die FIFO-Liste, die man sich hier ja aufgebaut hat, und man würde diese FIFO-Liste einfach so von der Reihe nach wieder abarbeiten. Und wenn man hier den Zugriff hat, dann haben wir ja gesagt, eine steht vorne möglicherweise und die packe ich hier hinten wieder her und stecke sie hier hinten wieder hin und setze mein R-Bit auf 0. Und auf diese Weise ist so, dass diese Seite, die möglicherweise schon lange hier drin war, dass die am Ende von der FIFO-Liste ist und damit relativ lange doch wieder drin bleibt und nicht gleich der Kandidat ist. Und damit vermeide ich, dass so eine Situation auftritt wie bei den globalen Variablen oder Konstanten, dass die immer wieder rausfliegen, sondern das vermeide ich hier, wenn immer wieder mal drauf zugegriffen wird, dann kommen sie immer wieder hinten dran. Es gibt eine Variante von diesem Second Chance Algorithmus, diesem Clock Algorithmus. Und da ist so, dass man hier davon ausgeht, beispielsweise, ich habe hier so einen Kreis, da ist ein Kreis, bei mir auf dem Bildschirm ist es eine Ellipse, aber das macht nichts. Gut, von der Darstellung her ist so, dass ich hier einen Pointer habe für nächsten Auslagerungskandidaten. Da ist es so, ich muss eine Seite auslagern. Und jetzt geht es darum, ich suche mir eine Seite, die ausgelagert werden soll. Und ich fange also nicht immer von vorne an, bei der Seite 0, sondern ich fange immer da an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und zwar, das wäre also hier und gehe dann so rum. Und zwar am Anfang suche ich nach Seiten mit R gleich 0, das war ja das Zugriffsbit. Also hier Zugriffsbit. Und M war das Modifikationsbit. Zugriffsbit sagt man, ob zugegriffen worden ist. Modifikationsbit sagt man, ob die Seite verändert worden ist. Hier bedeutet kein Zugriff, wenn ich R gleich 0 habe, kein Zugriff und keine Veränderung der Seite. Und ich laufe also hier rum und suche einen Kandidaten. Und wenn ich so einen finde, wie hier die Seite 94, dann würde das bedeuten, die Seite wird ausgelagert. Angenommen, ich finde hier keinen mit R gleich 0 und M gleich 0, dann suche ich nach der ersten Seite, auf die nicht zugegriffen worden ist, aber wo eine Modifikation erfolgt ist. Und zusätzlich ist es so, dass von allen untersuchten Seiten wird das R-Bit zurückgesetzt. Das heißt, R ist gleich 0. Das wird zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich hier anfange und angenommen, ich habe hier keine Seite 94 mit R gleich 0, M gleich 0, sondern es gab keins. Ich kam also wieder hierher. Dann würde das bedeuten, ich setze hier das R auf 0, setze hier das R auf 0, setze hier das R auf 0 und entsprechend weiter. Und hier würde er eins finden, nämlich das dem entspricht. Und dann wäre das hier mein Kandidat zum Auslagern. Wenn das auch wieder fehlschlägt, es gibt keins, dann würde das bedeuten, ich wiederhole jetzt wieder das Erstens. Und dadurch, dass ich ja jetzt hier überall das R auf 0 gesetzt habe, habe ich natürlich überhaupt kein Problem. Das heißt, ich finde auf jeden Fall eine Seite. Das heißt, der Schritt 3, der ist auf jeden Fall erfolgreich. Und in dem Sinne finde ich auf jeden Fall hier eine Seite, um sie auszulagern. Es gibt noch weitere Strategien, zum Beispiel LIFO, die Last In, First Out, also das entsprechende, wie man das vom Stack her kennt. Und da ist natürlich keine Lokalität, also hier keine Lokalitätseigenschaft. Das ist sicherlich jetzt nicht so der große Renner, das durchzuführen, einfach zu implementieren, aber macht jetzt wirklich nicht Sinn. Das LRU, Least Recently Used, das ist etwas, was man häufiger verwendet und der am längsten nicht genutzten Seite, und das ist etwas, was man approximiert. Also hier approximieren, und zwar folgendermaßen. Und dazu verwendet man auch wieder das R-Bit, also dieses Zugriffsbit, und diesen Zähler und einen zusätzlichen Zähler. Da ist es jetzt so, in regelmäßigen Abständen werden die Seiten überprüft. Also hier in regelmäßigen Abständen werden Seiten überprüft. Und zwar folgendermaßen: Wenn das Erbit gleich Null ist, dann wird man den Zähler erhöhen. Also hier Zähler einfach um eins erhöhen von der Seite. Also jede Seite hat einen Zähler. Also hier jede Seite hat Zähler. Wenn das Erbit gleich 1 ist, und das bedeutet ja, dass ein Zugriff erfolgt ist, dann würde das bedeuten, ich setze den Zähler auf 0 und das Erbit lösche ich natürlich auch wieder und setze den auf 0 und setze es wieder zurück. Und wenn man jetzt eine Seite sucht, die verdrängt werden soll, dann sucht man natürlich eine Seite, die den höchsten Zählerstand hat und würde dann diese Seite entsprechend verdrängen. Eine andere Möglichkeit oder was anderes, was es noch gibt, ist dieses Working Set. Und Working Set, wie der Name schon sagt, bedeutet ja, das ist so die Arbeitsumgebung, die ein Prozess momentan gerade hat. Und das Working Set, das sind hier die entsprechenden Seiten, die ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt benutzt. Und da schaut man sich hier an, das W, K von T. M ist ja, also ist die Menge der Seiten, die zum Zeitpunkt T in den letzten K Speicherzugriffen benutzt worden ist. Wichtig ist so, T ist nicht die aktuelle Zeit. Sondern T ist einfach die Folge der Zugriffe, und zwar die Position in der Seitenreferenzfolge. Also hier, sondern Position in Seitenreferenzfolge. Und da ist es jetzt so, dass man natürlich hergeht und sagt, naja, wenn eine Seite nicht zu diesem Working Set gehört, dann ist es natürlich ein Kandidat dafür und da kann ich eine auswählen und werf sie raus und hol mir die, die gewünscht ist. Und andere Problem ist, wenn jetzt alle Seiten zu dem Working Set gehören, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich dann habe keinen Kandidaten zum Verdrängen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich verkleinere einfach den Parameter K und K bedeutet, ich betrachte die letzten K-Speicherzugriffe. Und da kann es natürlich sein, dass dann Seiten rausfallen, die nicht mehr in dem Working Set sind und dann wären die Kandidaten auch zum Auslagern. Oder ich könnte natürlich hergehen und könnte hier entsprechend auch die Anzahl der Prozesse rauswerfen. Wenn ich Prozesse auslagere auf die Festplatte, das heißt, die sind keine Kandidaten mehr zum Rechnen, dann habe ich natürlich wieder entsprechende Kacheln frei. Und dann kann ich natürlich, obwohl ich jetzt keine Seiten verdränge, sondern ich habe ja jetzt Seiten frei gemacht durch das Auslagern von Prozessen. Und der aktuelle Prozess bekommt jetzt nicht nur, sage ich mal, diese 100 oder 200 Kacheln, sondern der bekommt jetzt additiv zusätzliche Kacheln, nämlich kommt dann vielleicht auf 110 oder 120 Kacheln, weil ich nämlich hier Prozesse rausgeworfen habe. und ich ja keine Kandidaten hatte für die entsprechenden für das entsprechende Auslagern. Das Working Set kann ich auch wieder annäherungsweise realisieren mit dem Zugriffsbit und dem Veränderungsbit. Und wenn man Windows XP anschaut, also hier Windows XP nutzt also hier das Working Set Minimum, also hier Minimum 35 Seiten und Maximum, mal nachschauen, 345 Seiten. Das heißt, also hier das Working Set schwankt hier zwischen 35 Seiten und 345 Seiten. Und dementsprechend wird halt hier immer der DAK-Wert angepasst, damit man also hier die entsprechende Möglichkeit hat. Und das ist mal eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich die optimale Strategie. Und die optimale Strategie bedeutet, ich lagere die Seite aus, auf die am längsten nicht mehr zugegriffen wird oder auf die überhaupt nicht mehr zugegriffen wird. Die optimale Strategie ist natürlich unrealistisch, weil woher weiß ich das? Und die speziell bei Batch-Prozessen könnte natürlich den ganzen Batch-Jobs analysieren und den Ablauf analysieren. Da könnt ihr das rausfinden. Bei interaktiven Prozessen kann ich das natürlich nicht, weil ich weiß ja nicht, was der Benutzer jetzt halt unter Umständen übers Keyboard eingibt oder über die Maus eingibt und dementsprechend kann sich ja der Ablauf verändern. Aber man kann natürlich sagen, verwendet zur Abschätzung der Güte einer Strategie. Das heißt also hier, man nutzt die optimale Strategie von einer existierenden oder wo der Ablauf bekannt ist, verwendet das und berechnet, wie gut die Verdrängungsstrategie, ob wie gut das LRU ist, wie gut das Working Set ist, etc. Und versucht auf diese Weise so die Güte von einer Strategie zu bestimmen. Wie nah kommt die ran oder wie weit ist sie weg? Gut, das war jetzt halt mal der Teil für die Seitenverdrängung. Es gibt noch ein paar weiter offene Fragen, die wir uns kurz mal anschauen können. Die eine Frage ist, wie groß wähle ich meine Seitengröße? Natürlich, je kleiner die Seite ist, desto schneller ist der Transfer vom Arbeitsspeicher zur Platte und umgekehrt. Also wenn die Seite modifiziert worden ist. Auf der anderen Seite auch, wenn die Seite kleiner ist, ist der Verschnitt weniger. Interne Fragmentierung, weil es kann ja sein, dass ich unter Umständen bestimmte Sachen auf unterschiedliche Seiten platziere. Je größer die Seite ist, desto geringer ist der Overhead für den Transport. Overhead, damit meine ich, den Lesearm zu positionieren oder das Warten, bis die Spur endlich mal da ist, um zu lesen. Das heißt, ich habe ja immer für jeden Leseaufwand habe ich zwei Teilbereiche, nämlich das Positionieren von meinem Lesen, Lesekopf oder Schreibkopf und dann das Lesen von den Daten selbst. Und wenn ich sehr wenig lese, dann ist natürlich der Positionieraufwand verhältnismäßig groß. Je größer, desto mehr Information muss halt pro Zeiteinheit transportiert werden. Und je größer, desto seltener ist nicht von der Seite, desto seltener ist ein Transfer erforderlich. Beispiele von Seiten ist 4K oder 4 Megabyte oder hier bei der Ultraspark 8K, 64, 5, 12, 4 Megabyte. Jetzt kann man sagen, die Tendenz größere Seiten, also hier, und zwar einfach, weil CPU schneller und auch größerer Arbeitsspeicher. Also insofern die Tendenz ist zu den größeren Seiten. Klar, damit habe ich natürlich mehr oder dauert es länger, wenn ich eine Seite reinladen muss. Seiten flattern oder im Englischen Page Thrashing, das ist etwas, wenn man ständig damit beschäftigt ist, Seiten zu verdrängen, Seiten reinzuladen, Seiten zu verdrängen, reinzuladen. Und das ist etwas, wo das Betriebssystem sehr viel aktiv ist, weil das ganze Seiten verdrängen, Seiten reinladen, ist ja eine Tätigkeit des Betriebssystems. Das ist ja nicht Teil vom Prozess. Und das würde bedeuten, das Betriebssystem ist ständig mit dem Management vom Speicher beschäftigt. Aber die Prozesse machen relativ wenig Fortschritt. Und das tritt dann ein, wenn zu viele Prozesse im Arbeitsspeicher drin sind. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Bei Windows XP, wo ich Minimum und Maximum von dem Working Set habe, da würde man entsprechend einfach eine bestimmte oder ein oder zwei Prozesse rauswerfen, auf den Hintergrundspeicher als Swapped-Out-Prozesse platzieren, die momentan vielleicht auf Keyboard-Input warten oder schon auf den Drucker warten oder lange nichts mehr getan haben. Die würde man einfach rauswerfen und dann würden die anderen Prozesse mehr an Kacheln erhalten. Das letzte noch zu dem Teilbereich, wenn man sich Linux anschaut, als virtuelle Adressierung. Da haben wir ja vorher gesagt, ich habe diese drei Stufen. Und da gibt es eine Stufe, die oberste Stufe ist die Seiten- oder Page Directory, ist Größe einer Seite. Und jeweils im Arbeitsspeicher. Die versucht man immer im Arbeitsspeicher drin zu halten. Dann habe ich das mittlere Seitendirectory oder Page Middle Directory und dann die Page Table. Das heißt, ich gehe also hierher. Das ist meine virtuelle Adresse. Also hier virtuelle Adresse. Dann nehme ich den ersten Teil, das ist mein Index, in die Seitendirectory. Gehe ich rein. Dann den mittleren Teil ist mein Index in die Middle Page Table, also hier Page Middle Directory. Und dann den hinteren Teil ist mein Index für die restliche Seitentabelle. Ich habe gesagt, das ist ja ausgelegt für 64-Bit-Adressierung. Bei 32-Bit-Adressierung kann das hier fehlen. Sondern da haben Sie hier nur das und das hier und lassen dann das entsprechende weg. Die Seitentabellen, also hier diese mehrstufigen, ist plattformunabhängig. Wurde ursprünglich für den Alpha-Prozessor entwickelt, ganz am Anfang. Das ist ein 64-Bit Adressierung, und zwar Linux, muss man sich ja vorstellen, das gibt es ja schon sehr lange. Und das wurde ja Anfang der 90er Jahre entwickelt. Und es war ja noch eine Zeit, wo man zum Teil 16-Bit-Adressierung hatte. Oder wenn man ganz innovativ war, hat man schon eine 32-Bit-Adressierung. 64-Bit-Adressierung hat man nur von High-Performance-Computing und solche Umgebungen gehabt, aber nicht jetzt für Umgebungen, wo man normal dann Linux eingesetzt hat, sondern das war hier vollkommen visionär in die Zukunft, und deshalb war es natürlich so, dass man entsprechend, das war damals beim Alpha-Prozessor wurde das entwickelt. Und später, als dann die anderen nachgezogen sind, hat man natürlich das auch entsprechend mit 64-Bit-Adressierung realisiert. Das Ganze ist dann so, dass die Seitenallokation noch ein bisschen anders ist. Und zwar, man versucht, aufeinanderfolgende Seiten auf aufeinanderfolgende Kacheln abzubilden. Und zwar hier Nutzung, also hier Nutzung vom Buddy-System. Und wenn Sie sich noch an vor einigen Stunden erinnern, da hat man ja da das Buddy-System mal kurz angesprochen, wo man immer so im Vielfachen von Zweien das Ganze vergibt. Und zwar immer so ein Block, wenn ich jetzt beispielsweise 420 Bytes brauche, und dann kriege ich nicht 420 Byte, sondern dann kriege ich 512. Und wenn jetzt kein 512-Block frei ist, dann suche ich mir einen Block, möglicherweise 1024, und unterteile diesen Block 1024 in einen 512-Block, der belegt wird, und in einen 512-Block, der noch frei ist. Aber die Sachen hängen dann immer hintereinander. Und das ist genau das, was man auch bei Linux verwendet, dass man also sagt, naja, ich habe Gruppen von Seiten, zum Beispiel hier 2, 4, 8, 16 oder 32, je nachdem, wie man das vereinbart. Und dann würden immer, nicht jetzt mit dem Buddy-System, würden dann entsprechend die Kacheln belegt werden, nämlich dass hier diese Seiten, beispielsweise 16 Seiten, mit 16 Kacheln hintereinander im Arbeitsspeicher drin sind. Im anderen Fall, wie wir das vorher gesagt haben, wenn ich jetzt halt hier 16 Seiten habe, dann kann das jetzt halt bei Windows XP kreuz und quer irgendwo im Arbeitsspeicher drin verteilt sein. Nicht hintereinander, sondern irgendwo im physikalischen Arbeitsspeicher sein. Die Seitenverdrängung ist ähnlich, wie wir das vorher mit dem Clock-Algorithmus hatten. Und zwar, ich habe hier einen 8-Bit-Zähler. Und zwar ist so, der Zähler, der wird auf einen, bei jedem Zugriff wird also der Zähler inkrementiert, und periodisch wird der Zähler immer wieder dekrementiert. Das heißt also hier, wenn ein Zugriff auf eine Seite stattfindet, wird der Zähler inkrementiert, und in einer bestimmten Periode wird einfach der Zähler wieder dekrementiert. Auslagern von Seiten, also hier Auslagern von Seiten mit Zähler ist gleich 0. Und das heißt also hier, die Bedeutung, ob ich einen hohen Zählerwert habe oder einen niedrigen Zählerwert, das ist immer unterschiedlich. Was wir vorher gesehen haben, bei dem LRU, als dem Beispiel, da haben wir ja gesagt, 0 ist gut, ein hoher Zählerstand sagt mir, dass relativ häufig zugegriffen worden ist. Hier ist es so, der Zähler, wenn der Zählerstand 0 ist, dann heißt es natürlich, es wurde hier schon lange nicht mehr zugegriffen und dementsprechend kann ich das die Seite rauswerfen. Also hier jeder Zugriff. Natürlich ist jeder Zugriff, das ist sehr viel feingranularer. Die Periode ist natürlich grob granular. Und dementsprechend ist das ein Kandidat. Jetzt gibt es noch eine Kombination mit der Segmentseitenadressierung. Und vielleicht gehen wir da nochmal kurz zurück hier. Und zwar, man könnte jetzt sagen, die Seitenadressierung oder Einteilung ist systembedingt. Wenn ich sage, eine Seite hat 256 Kilobyte, dann mache ich alle 256 Kilobyte einen Strich. Das ist einfach systembedingt. Die Segmenteinteilung ist programmspezifisch. Und zwar kann man natürlich sagen, ich habe ein Segment für den Programmcode. Ich habe ein Segment für die Konstanten. Ich habe ein Segment für globale Variable. Ich habe hier ein Segment für einen Keller. Also ich kann hier so programmspezifisch entsprechende Einteilungen für Segmente machen. Und wenn ich das jetzt natürlich so kombiniere, dann hat jedes Segment eine maximale Größe, aber es kann sich dynamisch, also jedoch unterschiedlich, die Segmente können unterschiedlich sein, unterschiedlich und kann sich dynamisch ändern, die Größe. Und wichtig ist es so, dass wir in einem Segment organisatorisch zusammengehörige Dinge zusammenpacken. Und jedes Segment wird durch so einen Segmentdeskriptor beschrieben. Und dafür habe ich natürlich jetzt auch so eine Segmenttabelle. Und wenn man jetzt so einen Zugriff hier anschaut, dann mache ich jetzt hier was Ähnliches als wie bei den mehrstufigen Seitentabellen. Ich habe einen vorderen Teil, das ist meine Segmentnummer, habe einen Seitenanteil und habe das Offset in einer Seite. Und jetzt, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann nutze ich diesen Segmentanteil als Index, das heißt als Index, um hier zum Segmentdescriptor zu kommen. Im Segmentdescriptor steht nur drin, wo die entsprechende Seitenkacheltabelle zu finden ist. Das heißt, da steht die Anfangsadresse drin von der Seitenkacheltabelle. Dann nehme ich mir den Index für die Seiten, für die Seitennummer, den packe ich hier drauf, bekomme meine Seitenkacheltabelle, den Deskriptor dazu, habe dann hier die Kachelnummer oder die Information, ob die Seite geladen ist oder nicht. Wenn sie geladen ist, steht hier eine gültige Nummer drin. Ersetze hier den Teil. Der Teil wird durch das K ersetzt und das W übernehme ich hier raus. Also hier, dieser Teil wird durch das K ersetzt. Und natürlich kann man sagen, jedes Segment besteht aus Seiten. Das heißt also, die Seiten sind immer nur von der Größe her Vielfache von Seiten. Das heißt, die sind nicht irgendwelche obskuren Größen, sondern die Längen sind immer Vielfache von Seiten. Und weil ich nämlich hier eine Seitenkacheltabelle zuordne. Das wird auch durchnummeriert mit 0. Und der Zugriff auf ein nicht existentes Segment führt zum Speicherschutzalarm. Was kann das sein? Der Zugriff, dass ich beispielsweise hier die Länge, da habe ich ja die Länge, das ist ja das Maximale. Und wenn ich jetzt ein SG habe, das hier auf einer Element zeigen würde, das gar nicht, das also über die Länge rausgeht, dann habe ich natürlich hier einen Speicherschutzalarm. Die Seitenkachelt wird die Seitenkacheltabelle also hier aufgeteilt. Je Segment habe ich eine eigene und die Maschinenadressen werden in der Seitenkacheltabellen habe ich also hier drin. Also hier habe ich nur die Adresse, also hier Adresse von einer SKT von dieser Segmenttabelle. Das Ganze ist natürlich bei dem Index, das ist ja eine Nummer. Und das muss ich natürlich schon immer multiplizieren mit der Größe von so einem Eintrag. Also hier, wenn ich SG hernehme, da muss ich das natürlich mit multiplizieren mit dem Eintrag. Also hier, wenn man hier hochgeht, also wenn ich das hier beispielsweise nehme, dann ist natürlich so, Adresse, Deskriptor ist gleich Wert, das nehmen wir jetzt kürzlich ab, SGTR, also Wert von SGTR und plus SG mal Size von Descriptor. Also das wäre dann so immer, um dann beispielsweise die Adresse hier zu bekommen. Gut, das ist mal die Segment-Seitenadressierung finden Sie auch häufig. Und der letzte Teil in dem ganzen Speicherverwaltung sind hier jetzt hat Informationen über Caches, Speicherhierarchie. Und zwar ist es ja so, wenn Sie dran denken, die Speicher, das ist ja immer ein Kompromiss. Schneller Speicher, teurer Speicher. Und dann natürlich wenig. Billiger Speicher, großer Speicher, aber langsam. Das sind immer so die Teile. Und man kann ja immer so sagen, man hat auf einer Seite natürlich schnelle Speichertechnologien, die kosten natürlich mehr Geld pro Byte, aber haben typischerweise kleine Kapazitäten. Auf der anderen Seite ist so, dass die CPU natürlich schneller wird, der Arbeitsspeichergeschwindigkeit ist eher kleine. Und jetzt versucht man natürlich bei Caches die Lokalität von Programmen auszunutzen. Und das ist genau das, was man mit Cachen ja nutzt. Und man hat auf der einen Seite natürlich die zeitliche Lokalität. Objekte, die man vor kurzem referenziert hat, nimmt man an, die werden in naher Zukunft auch referenziert. Und das ist genau das, was man beispielsweise, denken Sie dran, an While-Schleifen oder Vorschleifen. Wenn Sie sowas programmieren, Sie bewegen sich in einer While-Schleife, dann ist natürlich schon so, dass man also sagt, na ja, ich habe das vorher referenziert, also in Zukunft, naher Zukunft wahrscheinlich auch noch. Das nächste ist räumliche Lokalität. Objekte, die nahe beieinander liegen, tendieren ungefähr zur gleichen Zeit verwendet zu werden. Und das heißt natürlich hier keine Go-Tos. Also hier keine Sprünge, kreuz und quer im Programm. Und die Lokalität definiert das Working Set. Das Working Set ist, haben wir ja schon einmal verwendet, nämlich für die Auswahl von Seiten, die verdrängt werden sollen. Das heißt, es sind Seiten, die nicht im Working Set sind, die werden verdrängt. Das andere ist auch so, wo das Working Set eine Rolle spielt, ist so bei der Verwaltung des Caches. Was ist im Cache? Was wird möglicherweise nicht gecached oder wird aus dem Cache wieder rausgeworfen? Und wenn man jetzt die Speicherhierarchie mal anschaut, die wir hier haben, dann ist es ja so, auf der obersten Ebene habe ich natürlich die CPU, und die CPU verwendet natürlich die Register. R1, R2 und so weiter, Program Counter und also die ganzen Register, das sind hier genau die Sachen, die ich hier verwende und mit denen ich normalerweise rechne. Dann habe ich so diesen On-Chip oder den L1-Chip. Das ist der Cache, der auf dem Chip drauf ist. Und der cached natürlich Informationen vom L2-Cache. Der L2-Cache cached Informationen, die im Arbeitsspeicher drin ist. Der Arbeitsspeicher im Grunde genommen cached Informationen, die auf der Festplatte ist. Und die Festplatte cached Sachen, die irgendwo in einem entfernten Filesystem zu finden ist. Das heißt, ich habe also hier so eine Hierarchie an Speicher. Zwischendrin kann man noch sagen, ja, hier zwischendrin ist der TLB, der Translation Looker Side Buffer, der MMU, der cached ja im Grunde genommen auch Informationen, nämlich der cached Informationen über die Zuordnung von Seiten zu Kachelnummern. Und auf diese Weise kann man sagen, hier, der Speicher wird immer größer, langsamer, billiger, weil zum Beispiel, um von hier zu kommen, haben sie ein Netzwerk dazwischen. Da ist es so, dass möglicherweise eine ziemliche Zeitverzögerung ist. Hier ist so, da habe ich den Speicherbus dazwischen. Ich muss die Daten über den Speicherbus übertragen. Und hier dagegen, da ist so, dass das Ganze auf dem Chip drauf ist, aber die Register sind natürlich noch näher bei meiner arithmetischen Einheit, die wirklich die Berechnung durchführt. Also hier in der Richtung geht es kleiner, schneller und teurer und hier größer, langsamer und billiger. Und wenn wir jetzt so die Information zum Cache-Speicher hier anschaut, dann ist es ja so, dass im Cache ist typischerweise immer nur eine Teilmenge von Daten, und zwar von einer etwas langsameren, aber größeren Speichereinheit. Und die Idee ist jetzt hier, dass beispielsweise hier, also ich habe eine Ebene 1, das cached Information von der Ebene K plus 1. Und man könnte sagen, L2 ist der Cache für L3, was wir vorher in dem Beispiel hatten. L3 ist wieder der Cache für L4 und so weiter. Und man geht normalerweise hier immer hierarchisch runter. Und die Programme tendieren da auf die Daten der Schicht K häufiger zuzugreifen als wie auf andere Daten, die in der Schicht K plus 1 sind. Und das ist genau das, was wir gesagt haben. Hier nutzen wir die zeitliche und räumliche Lokalität. Und deshalb ist es natürlich ganz okay, dass hier Schicht K plus 1 langsamer und preiswerter ist, weil der Zugriff findet vor allem auf Daten in der Schicht K statt. Und deshalb sollte natürlich K um einiges schneller sein als wie K plus 1. Und das ist ja genau das, was wir auch bei der Seitenadressierung gemacht haben. Wir haben Seiten verdrängt auf die Festplatte, weil auf die verdrängten Seiten haben wir angenommen, da greifen wir sehr viel seltener zu, als wie auf die Seiten, die wir im Arbeitsspeicher drin haben. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das heißt also hier, der Arbeitsspeicher ist im Grunde genommen ein Cache für die Festplatte. Und das Letzte vielleicht noch. Was haben wir hier noch? Genau. Caching in der Speicherhierarchie. Naja. Sonst machen wir das beim nächsten Mal und stoppen hier und dann wird man das Ganze hier eigentlich durchbesprechen am Mittwoch. Dankeschön.